Psalm 23. Ach, wir haben so viele Psalmen heute gehabt. Mir so aufgefallen. Ja, erst der Name dieses Sonntags singt dem Herrn ein neues Lied. Das steht in Psalm 96, Vers 1, in Psalm 98, Vers 1 und in Psalm 149, Vers 1. Und dem Psalm 23, dem Psalm 150, jetzt im das letzte Lied, was unsere Lobpreistruppe gesungen hat hier. Ein Sonntag der Psalmen und auch in der Predigt soll der Psalm 23 eine Rolle spielen. Dieser Psalm, der kann uns von Stress befreien, so ganz unmittelbar. Einfach nur diesen Psalm lesen, so ganz langsam. Einfach den Worten aufmerksam lauschen und vielleicht sie ein Stück weit verinnerlichen. Und es kehrt Ruhe. Es geht also weiter in der Predigtserie über den Psalm 23. Ich habe letztes Mal angefangen, letzten Sonntag. Es gibt ja so ganz unterschiedliche Stressverursacher. Also in dem Psalm 23 geht es ja um, was uns helfen kann gegen den Stress. Es gibt so unterschiedliche Stressverursacher. Ein Stressverursacher ist die Sorge. Wir haben auch gerade in dem Bericht vom Luca gehört, was für eine Sorge das sein kann, wenn die eigene Firma drauf und dran ist, 2000 Stellen zu streichen. Das ist schon ein Ding. Die Punkte, die letztes Mal waren, waren erstens, lass Jesus dein Hirte sein. Zweitens, verwandle alles in ein Gebet. Und drittens, nimm immer einen Tag nach dem anderen. Es gibt auch noch einen anderen Stressverursacher. Es ist mir schwer gefallen, dafür ein Wort zu finden. Ich nenne es mal Hyperaktivität. Also, dass man irgendwie hippelig ist, immer was machen muss und gar nicht richtig zur Ruhe kommt. Ich habe einen Anti-Psalm 23 gefunden im Internet, der war nur auf Englisch und ich habe mal versucht, den zu übersetzen. Jetzt hört mal, wie der geht. Der Herr ist mein Handy. Ich werde nicht ruhen. Es jagt mich bis zur Erschöpfung. Es führt mich in die Depression. Es hetzt meine Seele. Es leitet mich in hektischen Kreisbahnen um meinen dicken Terminkalender herum. Und ob ich schon renne von Pflicht zu Pflicht, schaffe ich doch nichts, denn mein unerreichbares Ideal ist bei mir. Meine Termine und mein Ehrgeiz treiben mich. Sie fordern Leistung weit jenseits meiner Fähigkeiten. Sie salben mein Haupt mit Migräne. Mein Posteingang quillt über. Erschöpfung und Zeitdruck werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Griff der Frustration immer da. Soweit der Antipsalm 23. Furchtbar, nicht? Passt gar nicht zu der Musik, die wir gerade eben gehört haben. Wir waren wirklich noch nie so aktiv in unserem Land, in Deutschland. Die Statistiken belegen das. Wir arbeiten heute im Schnitt 5 Stunden mehr als noch vor 25 Jahren. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Arbeitswelt intensiver geworden ist. Jede Sekunde wird irgendwie ausgenutzt für Tätigkeiten. Wenn früher jemand auf Geschäftsreise war, dann war er auf Reise. Heute wird die Zeit der Reise überbrückt durch Schreibarbeiten am Computer. So viel Arbeit, so viel auch selbst in der Freizeit noch an Aktivitäten. Wir schaffen es nicht, zur Ruhe zu kommen, sind pausenlos auf Touren. Die Zeit, die wir für den Schlaf übrig haben, ist übrigens geringer geworden. Auch das lässt sich statistisch belegen. Im Schnitt ist es noch ganz gut, 6 Stunden 59 Minuten. So sagen die Statistiker. Ich weiß nicht, ob man da so genau nachzählen kann. Aber das heißt doch auch, dass es eine ganze Reihe Zeitgenossen gibt, die mit 5 Stunden oder 4 Stunden oder weniger auskommen müssen. All das, diese Hyperaktivität ist zu einem Synonym für Stress geworden. Wenn wir Stress sagen, dann denken wir automatisch daran. gibt ja ganz andere Arten von Stress, zum Beispiel eben die Sorge, aber wir denken zunächst einmal an diese Hyperaktivität. Es greift um sich. Wir sind ständig erreichbar auch. Früher hatten wir nur ein Telefon zu Hause. Und wenn uns jemand was schreiben wollte, da gab es den Postkasten. Wir sind ständig erreichbar. Teilweise wird es gefordert, auch noch im Beruf. Selbst in der Freizeit halten wir uns auf Trab. Dabei würden doch eigentlich die meisten gerne einmal zur Ruhe kommen und entspannen. Mach mal Pause. Passt eigentlich ganz gut. Obwohl ich gedacht habe, total die Spannung. Ne? Wenn wir an unsere Gemeindesituation jetzt denken, den Bau draußen. Ich habe schon wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt, weil eigentlich für diese Woche die Fenster vorgesehen waren. Und dann kam von dir die Mail, es verschiebt sich um 2 Wochen. Ja. Also, damit meine ich jetzt nicht, wir sollen ständig Pause machen. Und bestimmt hören jetzt auch die Verkehrten zu, wie es immer so ist in der Predigt. Ich meine das chronische Hyperaktivsein. Nicht, dass mal eben dran ist ein verstärkter Einsatz. Ganz klar. Das Gegenmittel für die Hyperaktivität finden wir in Psalm 23, vor allen Dingen in dem Vers 2. Und das ist jetzt einmal die Version der Einheitsübersetzung, die es noch ein bisschen stärker rüberbringt. Dort heißt es, er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Gottes Rezept für gestresste Leute ist, mach mal Pause. Wie geht das? Gönn dir Zeit zum Ruhen. Damit es einem richtig gut geht, braucht man ausreichend Ruhezeiten. In Zeiten der Ruhe, das ist keine verschenkte Zeit, sondern in solchen Zeiten, da schöpfen wir ja Kraft, da laden wir die Batterie auf. Eine Batterie kann nicht ständig nur immer Energie geben. Die muss auch einmal eine Zeit haben. Der Akku muss Zeit haben, wo er auflädt. Also bitte, kein schlechtes Gewissen, wenn einmal Ruhe ist. So hat Gott uns angelegt. So hat er uns gemacht. Auch für Zeiten der Ruhe. Schon im Psalm 127 heißt es, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und euch spät erst niedersetzt, um das Brot der Mühsal zu essen. Denn der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Das steht tatsächlich in der Bibel. Habt ihr das gedacht? Den Seinen gibt der Herr im Schlaf? Man kann es allerdings auch anders übersetzen, nämlich zu Recht gibt der Herr den Seinen den Schlaf. Also, die brauchen sich nicht rechtfertigen, wenn sie schlafen, sondern Gott rechtfertigt sie. Zu Recht gibt er ihnen den Schlaf. Wenn ihr gestresst seid, dann überlegt doch mal, wie wäre das, wenn ihr nicht zur gewohnten Zeit um 12:30 ins Bett geht, sondern eine halbe Stunde früher. Macht ein Abkommen mit euch selber. Trefft eine Entscheidung. Ich gehe niemals nach Mitternacht ins Bett. Oder ich weiß nicht, ich kenne euren Rhythmus nicht. Vielleicht gibt es ja Leute unter uns, die vor Mitternacht sowieso schon ins Bett gehen. Meine Frau grinst. Ich sage aber nicht, warum. Dann nehmen wir uns nichts raus. Da brauchen wir kein schlechtes Gewissen haben. Da lassen wir Gott, da lassen wir Jesus einen guten Hirten sein. Denn es heißt ja, er lässt mich lagern. Er ist schuld. Wenn ich am grünen Gras so lager und denke, oh, duftet das jetzt herrlich. Ich lasse ihn einen guten Hirten sein. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Zu viel Arbeit kann eine Todesursache sein. Wusstet ihr, wie gefährlich Arbeit ist? Gott hat das nie gewollt. Er wollte auch nicht, dass wir die Woche durcharbeiten. Das hat er ganz klar festgelegt in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Wir haben die 10 Gebote und eins davon lautet, 6 Tage kannst du deine Arbeit verrichten. Am 7. Tag aber, jetzt kommst, sollst du ruhen. Nicht darfst du ruhen oder, naja, wenn es nicht anders geht, dann Ruhe halt mal, sondern du sollst ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Sklavin und der Fremde zu Atem kommen und du übrigens auch. Wir müssen zu Atem kommen. Wir brauchen das. Dafür ist der siebte Tag da. Das ist in der heutigen Arbeitswelt leider immer weniger. Der Sonntag war früher ganz schön so. Da hatten alle am gleichen Tag frei. Das ist heute nicht mehr so machbar. Selbst die Bäcker haben am Sonntag auf, ja, und wer da einen Job hat, der muss halt hin, es bleibt ihm nichts anderes übrig. Finde deinen eigenen siebten Tag. Was ist dein siebter Tag? Ich kenne ihn nicht, du kennst ihn. Und tu was, dass du nach einer stressigen Woche zu Atem kommst. Was immer dich zum Atem kommen lässt. Mach mal Pause. Es tut dem Körper gut und es tut auch der Seele gut. Also gönn dir ausreichend Ruhe. Und zweiter Punkt, überleg dir gut, wie du deine Zeit investierst. Dir bleibt ja noch eine Menge Zeit, über die du selber verfügen kannst. Wofür verwendest du diese Zeit? Es gibt heute so viele Möglichkeiten, die Zeit zu verbringen. Ich erzähle immer von meinem Dorf, weil es immer alles so idyllisch war damals in meiner Kindheit, kann es immer nicht unterlassen. Was gab es bei uns? Nicht einen einzigen Verein gab es bei uns im Dorf. Was gab es da für Freizeit? Ach, eigentlich fast nichts. Im Nachbardorf gab es einen Fußballverein, es gab die Freiwillige Feuerwehr, das war's. Da kam der Fernseher, 2 Programme. Oh! Und heute haben wir nicht nur, was weiß ich, 100 Programme, heute können wir uns auch noch dafür entscheiden, irgendwie nach der Zeit, da gibt es irgendwie jetzt so eine Sache, dass man gar nicht zu der Zeit das angucken muss, wo es kommt, sondern dass man es auch noch verstellen kann irgendwie. Ich habe den Ausdruck dafür vergessen. Aber ihr wisst, was ich meine. Viele Möglichkeiten. Es gibt ein größeres Warenangebot, Sachen, die man kaufen kann, wo man dann seine Freizeit mit verbringt. Mehr Freizeitaktivitäten denn je. Was sollen wir anziehen? Was sollen wir essen? Wo wollen wir shoppen? Wo machen wir mit? Manche Entscheidungen sind relativ einfach, alltäglich, andere sind kompliziert. Wie entscheidet man aber bei den komplizierten Fällen richtig? 4 Fragen, die bei Entscheidungen helfen können. Die erste Frage ist es nützlich, was ich da so vorhabe? Ist es nützlich? Eine sehr gute Frage. Paulus, bei dem ging es also in dem Brief an die Korinther um die Frage, was sollen wir tun, was sollen wir lassen. Jetzt ging es nicht gerade um Freizeit, aber mehr so allgemein. Und er schreibt ihnen, alles ist mir erlaubt. Das scheint so ein Schlagwort der Korinther gewesen zu sein. Das haben die so immer auf ihre Fahnen geschrieben. Und er hat dem auch nicht widersprochen. Er hat aber gesagt, aber nichts alles nützt mir. 1. Korinther 6, Vers 12. Das ist die erste Frage. Nützt es? Zweite Frage. Also nützt es, bringt es, dass ich zur Ruhe komme? Zum Beispiel. Also es wäre schon gut, eine Freizeitaktivität zu haben, wo ich zur Ruhe komme. Vielleicht mal, dass ich mal sage, so 20 Minuten auf dem Sofa liegen. Ist eine tolle Sache. Nützt was? Bindet es mich? Bindet es mich? Das ist ein Verein. Irgendeine Sportart. Egal was. Ich will jetzt nicht mit dem Finger auf was zeigen. Und ihr überlegt euch, soll ich da mitmachen? Sport ist toll. Ist gut. Es nützt was, ja. Nützt was, weil ich habe eine sitzende Tätigkeit. Aber jetzt könnte zum Beispiel Teil dieses Sports sein, dass ich an bestimmten Turnieren teilnehme, wo ich dann also Sonntagvormittag hier nicht auf der Matte sein kann. Es nimmt mich gefangen, es bindet mich, dass ich nicht mit der Gemeinde zusammenkommen kann, unter Gottes Wort. Das ist dann schade. Alles ist mir erlaubt, schreibt Paulus dann auch im selben Vers, aber nichts soll Macht haben über mich, über meinen Terminkalender zum Beispiel. Drittens, schadet es meinen Mitmenschen? Paulus schreibt, wenn ich befürchten muss, dass mein Bruder zur Sünde verführt wird, weil ich bedenkenlos Opferfleisch esse, dann will ich lieber mein Leben lang überhaupt gar kein Fleisch essen, also vegetarisch leben, als ihm das anzutun. Das war für ihn die Konsequenz. Wenn es meinem Mitmenschen schadet, also wenn er den Glauben verliert, ja, das schadet ihm. Das ist der größte Schade, den man sich vorstellen kann. Dann verzichte ich auf nahezu alles. Und vierte Frage, kann ich damit Gott ehren? Kann ich damit Gott ehren? Ehrt es Gott? Wenn ich ständig hyperaktiv bin, immer nur am Rödeln und Machen und Tun, ehrt das Gott? Also wenn jetzt man wahrnimmt, oh ja, der lässt sich seinen Glauben was kosten, das ehrt Gott sicherlich. Aber hyperaktiv? Was immer ihr tut, so schreibt Paulus, was ihr auch esst oder trinkt, in welchem Verein ihr dabei seid, wie ihr euch engagiert, im Elternbeirat, in der Schule oder in der Gemeinde, alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Gebraucht die vier Fragen und ihr schaltet eine Menge Stress aus. Ganz viel. Also, Gott will, dass wir zur Ruhe kommen und überleg dir, wie du deine Zeit investierst. Dritter Punkt, begrenze die Arbeit. Begrenze die Arbeit. Damit ist, ich weiß, wie gefährlich diese Aussage jetzt ist, damit ist auch die Mitarbeit in der Gemeinde gemeint. Ich weiß, dass es sehr gefährlich ist, weil vielleicht auch die Falschen jetzt hier die Ohren spitzen. Es ist toll und es ist normal, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Aber auch das in einem gesunden Maß, in einem gesunden Rahmen, in einer Balance, dass Ruhe und Aktivität in eine Balance hineinkommen. Finde deinen Platz, fülle ihn aus. Es muss nicht im Innendienst der Gemeinde sein. Also in einem Dienst, der irgendwo verrechenbar ist, irgendwo auftaucht in irgendeiner Liste oder so. Es kann auch im Außendienst der Gemeinde sein. Jetzt unsere Truppe hier Rettungsring geht zum Wein- und Wiesenfest. Die werden eine tolle Zeit haben miteinander. Sie sind aber gesandt. Sie tun auch etwas für den Herrn. Nicht unbedingt verrechenbar jetzt für uns als Gemeinde. Oder wir haben diese Aktion Hallo Nachbar. Wer sich da eingetragen hat, ist im Außendienst. Ist auch was. Ist doch toll, einem anderen zu helfen. Oder denk in deinen Beruf. Wo dienst du anderen Menschen? Wo bist du anderen Menschen ein Zeugnis? Toller Dienst, tolle Mitarbeit. Aber komm auch zur Ruhe. Lass auch Raum zum Feiern. Gemeinde ist nur Arbeit. Gemeinde ist bestimmt nicht nur Arbeit. Und Arbeit ist auch nicht die Hauptsache. Heute ist Kantate. Singt dem Herrn ein neues Lied. Denk nicht zu strategisch. Mach auch mal was, was dir Spaß macht. Einfach, weil es Spaß macht. Was sollen denn sonst die uns nur von außen mitkriegen, denken über Christsein? Sollen sie denken, oh, ist aber toll, wie die sich hingeben, aber für mich wäre das nichts. Das würde ich mir nicht antun. Gibt's? Jeder muss mal frei haben. Wer immer nur am Malochen ist, der hat nicht nachgedacht. Wenn mein Sohn, der ist im Schützenverein in Lauenbach und der schießt mit dem Bogen. Und wenn er mit dem Schießen fertig ist, dann macht er was? Er demontiert den Bogen und nimmt die Sehnen ab. Das ist ganz wichtig. Wenn die Sehnen immer nur unter Spannung wären, dann würde der Bogen irgendwann seine Spannung verlieren und er wäre nach kurzer Zeit unbrauchbar. Er verliert seine Spannkraft. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. 6 Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Das 4. Gebot von diesen 10 ist so wichtig, dass es auf einer Ebene mit Du sollst nicht töten steht. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? So ernst nimmt Gott das. Sabbat, der Sabbat kommt von dem Verb, das für aufhören steht. Aufhören. Was kann man mit diesem Tag anfangen, mit dem Sabbat? Dreierlei. Bring deinen Körper zur Ruhe. Das ist der Sinn des Sabbats. Tu was Gutes für deine Seele. Und drittens, richte deinen Geist neu auf Gott aus. Das ist der Sinn des Sabbats. Also Gott will, dass wir zur Ruhe kommen. Er will, dass wir unsere Zeitweise investieren. Und er will, dass wir unsere Arbeit begrenzen. Viertens und vorletztens, ordne deine Werte. Ordne deine Werte. Wir haben Werte, ne? Ganz unterschiedliche. Und die sind auch von der Reihenfolge her unterschiedlich. Manche sind ganz hoch angesetzt und manche eher tief. Und wie das so ist im Leben, geraten diese Werte immer mal so in Unordnung. Die werden ständig geschüttelt. Und dann kommen Werte dahin, wo sie gar nicht hin sollen. Nämlich ganz nach oben oder ganz nach unten, je nachdem. Wisst ihr, worum es in der Bergpredigt geht? Diese herrlichen drei langen Kapitel im Matthäusevangelium? Es geht darum, dass Werte korrigiert werden. Dass sie wieder in die ursprüngliche Ordnung hineinkommen soll. Das ist das ganz wichtige Anliegen von Jesus. Und man kann das nachvollziehen an verschiedenen Punkten. Gottvertrauen wandert in der Hierarchie von ganz unten nach ganz oben. Geld und Materielles wandert nach unten. Treue und Respekt voreinander wandert nach oben. Du sollst nicht Idiot sagen zu deinem Nächsten. Eigene fromme Leistung wandert nach unten. Barmherzigkeit wandert nach oben und so weiter. Und das ist auch sehr gut gegen Stress, wenn unsere Werte wieder, unser Wertesystem in die gottgegebene Ordnung wieder hineinkommt. Um Getriebensein zu reduzieren, muss ich mein Denken darüber ändern, was wirklich zählt im Leben. Dafür ist der Sonntag sehr gut geeignet. Dafür stehe ich ja auch letztlich hier. Im Alten Testament, da hat es schon der Prediger entdeckt, Prediger 4,4. Nun weiß ich, warum die Menschen so hart arbeiten und so viel Erfolg haben. Sie tun es nur, um die anderen in den Schatten zu stellen. Auch das ist so sinnlos, als wollten sie den Wind einfangen. Ist es toll, andere in den Schatten zu stellen? Ja, vielleicht für einen Moment, wie man es nimmt. Ab einer gewissen Stufe in der Management-Hierarchie kommt man nur noch so weiter, habe ich mir sagen lassen. Aber erfüllt es? Es ist lebensgefährlich. Ich habe nicht viel Zeit. Heute sowieso nicht, aber in meinem Leben auch nicht. Nur ein paar Jahre, und wenn ich die kurze Zeit auf der Erde dazu verwende, um Herrn Müllermeier in den Schatten zu stellen, was für eine Verschwendung von wertvoller Lebenszeit. Es macht nicht glücklich, andere in den Schatten zu stellen. Und schließlich ein letztes, lass dir durch den Frieden Gottes den inneren Druck nehmen. Das ist oftmals der Kern von Stress, dieser innere Druck, dieser Rechtfertigungsdruck. Ich bin eigentlich verkehrt, wenn ich die Ruhe suche und vielleicht auch finde. Ich muss mich rechtfertigen, weil ich nichts tue. Es ist oft gar nicht mal so, dass uns der Stress von außen aufgezwungen wird. Es ist das innere Männchen, der innere Pharao. Ich nenne ihn mal den inneren Pharao in uns drin, der die Peitsche schwingt und sagt so, jetzt kriegt ihr noch nicht mal die Stoppeln, den müsst ihr euch selber suchen und dann macht ihr die Steine für die tollen Gebäude hier. Es gibt drei Arten von Erschöpfung. Die physische Erschöpfung, ein müder Körper, die seelische Erschöpfung, bis hin zur Unfähigkeit, überhaupt noch so etwas wie Freude zu empfinden oder etwas zu genießen. Das ist ganz, ganz schlimm. Und drittens, die geistliche Erschöpfung. Eine geistliche Dürre, die weit über das hinausgeht, was man eine Dürreperiode nennen könnte. Die kennen wir ja alle. Ferien können helfen, aber nur fürs Körperliche. Ein bisschen auch fürs Seelische. Für das Geistliche ist mehr als einfach nur Zeit nötig. Gemeinschaft mit Gott ist nötig. Was tut der gute Hirte in unserem Leben? Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Das Er lässt mich gehört dick unterstrichen. Das ist ein Wunder. Wir leben in einer Gemeinschaft mit Gott, das ist so ein Wunder, dass er bei mir ist, dass sein Stecken und Stab dabei sind, dass er mich immer wieder zum frischen Wasser führt. Das ist kein Trick, den ich irgendwie verraten könnte, keine Methode, sondern eine geistliche Wahrheit. Der Herr, der uns lagern lässt, der ist schon längst da. Und ich muss mich nur einlassen auf die Gemeinschaft mit ihm, bei ihm sein. In der stillen Zeit nicht krampfhaft nach irgendwelchen Worten und Sätzen suchen, sondern einfach sich freuen, dass er da ist, der gute Hirte, der mich auch zur Ruhe führen will. Im Abendmahl auch begegnet er mir im Brot. Das ist die Gemeinschaft mit Jesus. Hier kommt der Geist in den richtigen Schrittrhythmus rein. Wenn ich zu träge bin, gibt er mir einen kleinen Schubs. Wenn ich zu schnell bin, sagt er, Moment, komm mal zur Ruhe, komm mal auf den Teppich. Gott will, dass wir genug zur Ruhe kommen. Und es gilt, das Leben an seinen Rhythmus anzupassen. Wenn wir sagen, dass er unser Herr ist, dann bringen wir dadurch zum Ausdruck, meinen Lebensrhythmus lasse ich mir auch vom Herrn bestimmen, sonst wäre er ja nicht der Herr. Wir sind durch die Gnade Gottes zuerst, durch die Gnade Gottes, diese Kraft und durch den Glauben in Christus. Wenn ich mir das vorstelle, dass er mich umgibt und wenn ich versuche, ihm wegzurennen, wie weit komme ich da? Da knall ich gegen ihn. Und er sagt, nee, stellt sich mir in den Weg, nee, weiter kommst du hier nicht. Und so soll es sein. Ruhet ein wenig, sagt Jesus an einer Stelle in den Evangelien zu den Jüngern, die voll gestresst waren. Ruhet ein wenig. Was wir brauchen, ist ein zuverlässiger Schrittmacher, dass wir nicht zu schnell oder zu langsam gehen. Der Einzige, der das richtige Tempo kennt, ist Jesus, weil er uns in- und auswendig kennt. Er kennt unser Tempo. Und wenn er der Hirte ist, uns also auch manchmal zurückpfeifen darf, das darf ein Hirte und muss er auch, wenn wir mal wieder über alle Berge sind, dann darf der gute alte Stress einmal Pause machen. Amen.